Guten Morgen alle miteinander. Jetzt ist besser. Dankeschön. Ich bete nochmal. Jesus, wie gut es ist, in deinem Haus zu sein. Ja, Wahrheiten zu singen. Dir zu, aber auch immer wieder unserem Herzen, Herr. Herr, du lebst. Du bist unser Erlöser. Du bist in all dem, in unseren guten und unseren schlechten Zeiten, Herr. Und wir danken dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der spricht, der es liebt, zu uns zu reden, der es liebt, uns darin zu stärken, Herr, und uns dein Wort geschenkt hat, Herr. Und ich bitte, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen, das zu sagen, was du heute vorbereitet hast. Und ich bete, dass du unsere Herzen weit und sehnsüchtig machst, auch besonders ganz speziell in Bezug auf dieses ganz besondere Gebet, Herr. Und so segnen wir diese Predigt in deinem Namen. Amen. Ich gebe euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch hier erwartet, das dramatische Gebet. Gebet ist nicht alles, aber alles ohne Gebet ist nichts. Diesen Satz habe ich irgendwo mal bestimmt auf irgendeiner schönen Postkarte aufgegriffen, vielleicht war es auch mal eine Predigt, aber dieser Satz hat sich in meinem Leben immer wieder als eine Wahrheit behauptet. Alles verändert sich, wenn wir damit ernst machen, zu beten. Es macht einen Unterschied, ob ich vor meiner ersten Autofahrt bete. Macht bei mir einen Riesenunterschied. Ob ich vor bestimmten Gesprächen oder allgemein vor Gesprächen bete. Wie ich in Situationen gehe, wie ich mein Leben gestalte. Gebet macht einen Unterschied. Ich hoffe, das haben uns die letzten Wochen gezeigt. Und so schön, dass wir beten lernen können. Dass das nicht nur was für ganz spezielle, begabte Leute ist, sondern für jeden Einzelnen von uns. Jesus möchte, dass wir Beter werden. Und dafür hat er uns ein ganz besonderes Gebet an die Hand gegeben, das so praktisch, so kraftvoll ist, dass wenn wir es mit einem offenen, ehrlichen Herzen beten, einen Unterschied in unserem Leben machen. Und wir sollten darauf auf gar keinen Fall verzichten. Deswegen haben wir uns ja auch die letzten Wochen damit beschäftigt. Und letzte Woche war ja schon das schwierige Gebet. Es ging um Vergebung. Es ging darum, um ein Leben in Gnade. Da möchte Gott uns hineinführen. Und heute geht es darum, wie wir denn auch da drin bleiben. Nicht wieder rückfällig werden. Und wie der Titel ja schon verspricht, ist das wahrscheinlich der dramatischste Teil dieses Gebets. Jesus sagt nämlich, dass du und ich es bitter nötig haben zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich lese es nochmal vor, weil es so kurz ist und knackig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versuchung, das wird ja heute eher, zumindest wenn wir so Medien anschauen, als etwas ja fast schon Gutes, zumindest etwas Harmloses dargestellt, dem wir irgendwie nicht widerstehen können. Hey, da ist dieses super Angebot, das, wenn du das nicht nimmst, dann bist du der blödeste, dümmste Mensch auf dieser Welt. Oder diese ganz besondere Sache, die deinem Leben so einen Mehrwert gibt. Oder natürlich all die Kostbarkeiten, die wir durch Instagram erst so richtig entdeckt haben, oder? All diese Essensbilder, wie können wir nur darauf verzichten? Jesus stellt Versuchung aber als etwas sehr Dramatisches dar, indem er es in Zusammenhang mit Vergebung und Erlösung stellt. Und so sehr wir uns es anders wünschen, das Erste, was uns Jesus in diesem kleinen Abschnitt lehrt, ist, dass das Leben unglaublich schwierig und sogar gefährlich ist. Das Leben ist gefährlich und schwierig. Und irgendwie ist da in uns etwas drin, dass das nicht so wirklich wahrhaben möchte. Und das sehen wir oft daran, dass wir versuchen, unseren Blick auf was anderes zu richten oder unsere Augen einfach davor zu verschließen. Und heute nennt man das positives Denken. All das Schlechte, das blenden wir aus. Aber Gebet, sagt Jesus, darin sollen wir unsere Augen nicht vor verschließen, sondern wir sollen auch im Gebet unseren Blick darauf richten. Und warum ist das so? Jesus sagt, und das haben wir auch immer wieder in den anderen Gebetsversen entdeckt, Jesus sagt, ihr könnt damit anders umgehen. Du kannst mit diesen Situationen anders umgehen. Und deswegen sagt Jesus, ist dieses Gebet, dieser kleine Satz etwas, was deinem Leben wirklich helfen kann. Aber er sagt auch, wenn du und ich nur um Frieden, nur um Ruhe in unserem Leben beten, dann beten wir eigentlich an unserer Realität vorbei. Und dann handeln wir auch nicht weise. Denn mit solch einem Gebet, nur, ne, Betonung liegt auf nur, um Frieden oder Ruhe zu beten, dass wir ein gutes, gemütliches Leben haben, damit werden wir nie erfolgreich sein, weil das ist nicht das Leben. Und deswegen sagt Jesus nicht, bitte Gott, himmlischer Vater, nimm diese Versuchung von uns, dass wir damit nichts zu tun haben, sondern er betet oder er sagt, wir sollen beten, führe uns nicht hinein. Hilf uns, nicht hineinzugeraten, wenn wir in solch einer Situation der Versuchung sind, uns nicht da hineinziehen zu lassen. Es ist so schön, wie viel von Jesus Herz wieder auch von Gottes Herz in diesem Gebet für uns rüberkommt. Wenn wir beten, dann geht es Jesus für uns und dein und mein Leben geht es um Bewahrung. Es geht um unsere Freiheit, deine und meine Freiheit, die doch so kostbar ist. Aber Jesus sagt, hey, die ist alles andere als selbstverständlich. Was ist nun Versuchung? Um das Ganze mal so ein bisschen einzuordnen. In deinem, meinem Leben geht es immer wieder um Entscheidungen. Das Leben ist nicht immer nur geradeaus. Wisst ihr, ich bin verheiratet und sonntagsmorgen, genau, mein Freund hält sich die Ohren zu. Wie herausfordernd das Leben und gefährlich sein kann, ist, was ziehe ich heute an? Kennt ihr das? Und Gott hat das, glaube ich, bei den Männern nicht so gemacht, weil wir werden direkt verloren. Wir werden direkt verloren. Aber das Leben ist nicht immer nur geradeaus, nicht immer nur die perfekte Linie. Sie ist auch keine große Wiese, wo wir uns, ich merke jetzt schon gerade innerlich, ach, jetzt haben wir es mal nicht gesagt, aber ich habe mich vom Geist leiten lassen. Ich habe mich vom Geist leiten lassen, okay? Schatzi stand auf jeden Fall nicht in meinem Skript drin. Also auf jeden Fall ist das Leben keine freie Wiese, wo wir uns so frei und so schön umherbewegen, sondern das, oh, habe ich das Bild nicht eingefügt? Doch, hier. Das Leben ist auch ein Scheideweg. Eine Kreuzung, wo es manchmal nach links oder nach rechts geht. Es gibt zum Beispiel Lebenssituationen, wo wir in einer Versuchung stehen, die uns zu Hass, Zorn oder Bitterkeit führen können. All das, was weh tut, haben wir alle schon die Erfahrung gemacht. Vielleicht wirst du in einigen Situationen schon die Erfahrung gemacht haben, oh Mann, wie konnte das nur wieder passieren? Wie konnte ich da nur wieder mich hineinziehen lassen? Zu diesen Worten, zu dieser Tat, zu all dem, wir alle kennen das. Und was ist unsere natürliche Reaktion? Oh Mann, ey, ich hätte gar nicht so reagiert, wenn die Situation nicht so blöd gewesen wäre. Wäre das nicht gewesen, dann hätte ich mich ganz anders verhalten. Wäre die Situation nicht so stressig heute Morgen, glaub mir, ich hätte mich ganz anders verhalten. Oder hätte die Person es vielleicht netter formuliert, dann wäre ich gar nicht so an die Decke gegangen. Es gibt Situationen, die in uns wirklich Böses hervorrufen können. Und das Interessante ist, dass wir oft denken, dass bei uns im Leben oder durch uns Böses passiert aufgrund des Drumherums. Wir würden uns anders verhalten, wenn das Leben manchmal anders wäre. Und wisst ihr, wir haben das große Privileg hier in Deutschland, wir wissen das oft gar nicht zu schätzen, unter was für guten, unglaublich gesegneten Umständen wir leben. Und doch, in der Vorbereitung kam mir sofort wieder Corona in den Kopf und ich habe gedacht, ja, wir können so anders. Wir können so anders, wenn die Bedingungen nicht ideal für uns sind. Und wisst ihr, die Ursachen, um Böses zu tun, die sind sehr komplex. Und die bloße Gelegenheit, Du kannst den besten Tag deines Lebens haben, aber eine bloße Gelegenheit, eine bestimmte Situation kann einen ganz großen Einfluss darauf haben, ob du etwas Böses tust. Und der Einfluss, ob du erwischt wirst oder nicht, hat auch einen riesengroßen Einfluss. Und damit meine ich nicht nur, ob du hier irgendwo in eine Handtasche greifst, sondern was für Worte wir sagen, wie wir uns verhalten. Jesus sagt, hey, wir sind zu Bösem fähig. Aber es gibt nicht nur dieses offensichtlich Schlechte. Es gibt auch das, was nicht wehtut, sondern das sich richtig gut anfühlt. Und das ist oft gefährlicher als das, was wehtut. Das merken wir. Wenn wir böse mit einem Menschen umgehen, den wir lieb haben oder auch einem Freund oder sowas, wir merken, das ist falsch. Aber bei den Sachen, die sich gut anfühlen, da merken wir nicht, dass das eigentlich eine Weggabelung ist, die nicht richtig ist. Und hier geht es mehr um den Lebensstil, den wir pflegen. Sei es die Arbeit, Freizeit, Finanzen, Familie, Dinge, die gut sind, richtig gut, aber worin Dinge uns den Platz Gottes an erster Stelle streitig machen wollen. Wir leben in einer Welt, die uns unweigerlich von Gott ablenkt. Wirst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gemerkt haben. Hey, das ist die Realität, sagt Jesus. Und positives Denken wird diese Realität nicht ändern. Und deswegen sagt Jesus, hey, geh nicht leichtfertig damit um. Leichtfertig mit dieser Realität, die da ist, auch mit Jesus im Leben. Aber Jesus sagt, du musst nicht ohnmächtig werden. Du musst nicht in eine depressive Negativspirale gehen, sondern du bist nicht dem hilflos ausgeliefert, sondern du hast etwas, was Jesus uns gegeben hat, nämlich das Gebet. Das ist es, was Jesus sagt, das hast du sicher in deinem Leben. Und das ist, was du sicher in deinem Leben brauchst. Aber eine andere Frage ist, wer initiiert eigentlich Versuchungen? Ich habe ja gesagt, dass wir da oft so dazu neigen zu denken, es liegt eigentlich nur an den Umständen. Und deswegen beten wir auch oft, oh Gott, bitte mach, dass die Woche nicht so stressig ist. Bitte mach, dass die Umstände besser werden. Ich kann irgendwie nicht mehr. Und das ist auch nicht schlimm, aber es führt eigentlich nicht zum eigentlichen Kern. Die Bibel sagt nämlich, dass wir selbst, also du und ich, nicht nur die anderen, sondern du und ich, Versuchungen hervorbringen. Der Jakobusbrief, den wir auch, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube letztes Jahr war das, intensiver betrachtet haben, da spricht Jakobus in einer Argumentation mit den Leuten, wie Versuchung geschieht. Und den Leuten, die Jakobus schreibt, denen ging es nicht gut. Die hatten schwierige Situationen und irgendwie neigten sie dazu zu sagen, Mann, da hat uns Gott reingestellt, der ist daran schuld. Und Jakobus sagt Folgendes zu ihnen. Es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Also in dir und mir ist so eine Begehrlichkeit, die uns darin verstrickt, in Versuchungen uns locken und ködern zu lassen. Und wir müssen wissen, das ist sehr individuell. Den Kampf, den du vielleicht führst, sieht ganz anders aus bei dem anderen. Und wenn du dir den anderen einschaust und denkst, wie kannst du denn damit herausgefordert sein? Und umgekehrt ist es dann auch so. Wir alle haben Tendenzen. Wir alle haben Begierden in uns, die uns manchmal in diese Richtung ziehen. Und wie gut ist es, wenn wir das bei uns kennen? Ihr Lieben, wie viele wissen nicht davon, von ihren schwachen Punkten, von ihren Tendenzen, die sie immer wieder irgendwo hinziehen, verlocken, in eine Versuchung, wo sie vielleicht dann scheitern und immer wieder sich fragen, wie kann das nur passieren? Es ist so wichtig, dass wir es kennen. Wisst ihr, in der Vorbereitung musste ich an einen alten Freund denken, schon ganz lange her. Und der war in vielen Beziehungen. Der ist auch kein Christ. Und seine Beziehungen haben immer so 1 bis 2 Jahre gedauert. Das war immer so maximal 2. Eins hat es immer geschafft, maximal 2. Und wenn der in eine Beziehung gegangen ist, war der immer von der Bildfläche verschwunden. Hast nichts mehr von ihm gehört, nicht mehr gesehen. Und dann irgendwann, so nach 1 bis 2 Jahren, hat er sich wieder gemeldet. Hey, Bro, schwierige Zeit gerade. Was ist denn los? Ja, Freundin hat Schluss gemacht. Uff, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich habe alles für sie getan. Es kann nur daran liegen, dass sie undankbar ist, gierig, zu viel will, nicht mit mir zufrieden ist. Und immer wieder habe ich ihn nach dem 5. Mal oder so irgendwann probiert, darauf zu lenken, ey, siehst du nicht irgendwie ein Muster in deinem Leben? Irgendwie, dass es immer dazu kommt, aber immer waren die gleichen Frauen schuld. Aber er kam nie auf die Idee, dass er, wenn er in eine Beziehung gegangen ist, sich immer Hals über Kopf hineingestürzt hat. Total darin verloren hat. Und irgendwann haben die Frauen genug gehabt. Hey, wie gut ist, wenn wir unsere Schwachpunkte kennen. Es macht das immer nicht immer leichter, aber es hilft uns zu verstehen, auch Jesus da hineinzunehmen, dass er uns hilft. Unser Hang zu Zorn, unser Hang zum Recht. Ich hatte erst vor 2 Wochen eine Situation. Wir haben hier einen Wohnwagen. Und ich habe den ganz legal an der Straße geparkt. Ganz legal. Und dann irgendwann kommt ein Nachbar. Ich möchte mich gerne beschweren. Ich war zum Glück nicht da. Sonst hätte ich ihm mal erzählt, hier was Sache ist. Angeblich seit 4 Wochen steht unser Wohnwagen da und so. Meine Frau ganz lieb gelächelt und sowas, ne? Und in mir hat's gearbeitet. Wie kann der sowas sagen? Ich mache doch hier nichts Illegales. Die fahren alle mit 50 durch meine Straße. Ich werde den Wohnwagen hier noch 3 Monate stehen lassen. Siehst du? Mein Hang, mein Recht. Die wollen mir mein Recht nehmen. Ich zeig denen, was für ein Recht ich habe. Wir alle haben Tendenzen. Und wie gut ist es, wenn du auch deine kennst. Aber natürlich spielt der Teufel auch eine Rolle. Wie sollte es auch anders sein? Er wird nicht ohne Grund der Widersacher Gottes genannt. In Petrus 1, 1. Petrus 5, Vers 8, sagt Petrus zu den Leuten, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Wisst ihr, jeden Kampf, den wir führen, den führen wir nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit dem Widersacher. Jeder Kampf, den wir führen, ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Im Gebet richten wir uns aus, was Jesus uns gelehrt hat. Hey, Gott, dein Reich komme. Das will ich erleben. Davon möchte ich Teil sein. Dazu möchte ich beitragen. Aber es ist ein Kampf, auch wenn wir das beten, mit der Gegenseite. Und er wartet auf jede Gelegenheit, dich zu Fall zu bringen. Das beste Beispiel ist Jesus. Gerade frisch getauft. Letzte Woche habe ich unsere Täuflinge gesehen, die frisch getauft waren, wie sie gestrahlt haben, haben richtig geleuchtet, mich geblendet. Und Jesus hatte das auch. Ging in die Wüste, 40 Tage gefastet und glaub mir, auch Jesus war hungrig, war durstig, war erschöpft. Und genau das war die Gelegenheit für den Feind, für den Teufel, um ihn anzugreifen. Und er greift ihn an 3 Punkten an. Jesus ist hungrig. Und er greift das auf. Er sagt so, hey, du bist hungrig. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Also er greift eine Situation aus seinem Leben auf, die wirklich spürbar da ist. Und er stellt die Frage als Gottes Sohn, also seine Identität, in Frage. Also er will Jesus von dieser Identität wegziehen, durch ein ganz persönliches Bedürfnis, was er erlebt. Und als zweites nutzt er die Herausforderung so in der Schwachheit aus. Jesus hat sich nicht wie der König gefühlt, nicht mächtig. Der war hungrig und durstig. Er musste später von den Engeln gestärkt werden. Und er nutzt diese Schwachheit aus und zeigt ihnen all die Reichtümer, all die Macht. Und er sagt, hey, wenn du mich anbetest, dann ist all das dein. Also er will ihn wohin ziehen. Und als letztes stellt er Gottes Schutz und Wort in Frage. Er sagt, steht nicht in der Bibel, wenn du hier runterfällst, die Engel werden dich auffangen und dir wird nicht ein Haar gekrümmt sein? Also er versucht, Gottes Wort zu verdrehen, damit wir, oder Jesus auch in der Situation, falsche Entscheidungen treffen. Das ist der Teufel. Er versucht, in Situationen uns in Versuchung zu bringen, uns von Gott fernzuhalten und auf seine Seite zu ziehen. Und das ist interessant, auch Jesus war davon nicht frei. Und es ist so interessant, dass wir besonders in dieser Situation von Jesus sehen, dass es bei diesem Gebet ganz viel um die Frage geht, wem schenken wir unser Herz? Das haben wir gerade eben gesungen. Wir haben gesagt, Herr Jesus, wir schenken dir dein Herz. Aber der will das nicht. Und wird alles versuchen, dass wir das vielleicht singen, aber nicht wirklich in unserem Herzen tun. Und der dritte Initiator, man kann es fast gar nicht glauben, aber auch Gott kann der Initiator von Versuchungen sein. Und wir mögen uns fragen, wie Gott versucht. Und wenn wir uns die Stelle von Jakobus anschauen, dann sagt Jakobus, hey, Gott versucht nicht zum Bösen. Das ist auch die einzige Stelle, wo das so beschrieben wird. Also Gott versucht uns nicht zum Bösen, aber das heißt nicht, dass Gott nicht auch in uns in Situationen stellt, in Weggabelungen, wo wir uns entscheiden müssen. Denn wenn wir uns das griechische Wort von Versuchung anschauen, dann lesen wir, dass es auch Probe oder Prüfung übersetzt werden kann. Also es wird etwas auf seinen Wert geprüft. Gott prüft unseren Wert. Und wenn er uns in eine Probe stellt, dann aber nicht zu gucken, oh, lieber Samuel, siehst du, bist doch nicht so wertvoll, du bist wieder gescheitert. Nein, er möchte uns in eine Probe stellen, damit wir sie schaffen, damit wir daran wachsen. 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, sagt Paulus, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Auch Gott stellt uns in Situationen. Auch Gott erspart uns nicht Situationen. Manchmal will er sie uns auch nicht ersparen, weil sie wichtig für uns sind. Weil zur Liebe auch eine Entscheidung gehört. Dafür oder dagegen, für eine Alternative. Sonst wäre Liebe keine Liebe. Und das ist die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, warum wir in dieser Welt Entscheidungen treffen müssen. Er hat uns Freiheit gegeben und er zwingt uns nicht. Und wie Jakobus ja auch ist, ne, wir haben ihn ja letztes Jahr, danke schön. Jakobus, wir wissen, Jakobus ist ein bisschen spezieller, aber Jakobus geht sogar so weit, dass er sagt, hey, wenn du in einer Versuchung bist, hey, dann hast du Grund zur Freude. Ja, du sollst dich freuen, sagt er. Denn dadurch wird dein Glaube gestärkt. Also wenn Gott deine Situation sieht, deine Weggabelung, dann möchte er, dass dein Glaube wächst durch Bewährung. Gott ist nicht der, der dich oder mich zum Bösen verleitet, aber er erspart uns diese Weggabelung nicht. Und das sehen wir bei Jesus. Jesus ist nicht durch Zufall irgendwie in diese Wüste gelandet. Hat sich verlaufen, ne, damals gab es keine Navis. Nein, das lesen wir da nicht. Jesus hat sich in die Wüste verlaufen und musste 40 Tage lang den Ausweg suchen. Nein, wir lesen, der Heilige Geist hat ihn da hineingeführt. Der Heilige Geist hat ihn in diese Situation gestellt. Wie kann der Heilige Geist das doch tun? Wenn er doch weiß, ey, nach 40 Tagen wartet der Teufel auf ihn und wird ihn versuchen. Aber der Heilige Geist hat ihn dort hineingestellt. Und wisst ihr, es ist manchmal schon schwierig, dass wir manchmal denken, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, dass das so ein Garant dafür sein sollte, dass alles bei uns im Leben geschmeidig laufen sollte. Alles super ist, so wir alles überwinden, super kraftvoll durchs Weltkrieg, nichts kann uns was anhaben, aber wir lesen, der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt, Jesus war hungrig, dem ging es nicht körperlich nicht gut und das war durch den Heiligen Geist. Also wenn Jesus uns dazu ermutigt, so zu beten, Vater, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann geht es ihm um Bewahrung. Dann geht es ihm darum, dass wenn wir in der Versuchung sind, die zum Leben dazugehören, nicht einwilligen, nicht der Verlockung des Bösen uns hineinziehen lassen, sondern dass wir widerstehen. Also es geht um Entscheidungssituationen. Du und ich jeden Tag, die uns von Gottes Weg wegziehen wollen. Und Jesus warnt dich in diesem Gebet, dass wir täglich beten sollen. Pass auf, wo du hineingerätst. Manche Dinge solltest du nicht leichtfertig nehmen, sondern du solltest wachsam sein im Gebet. Einen wachsamen Geist. Matthäus 26, Vers 41, da sagt Jesus, bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Ich glaube, ich habe das schon vor 4 Wochen oder so gesagt. Jesus' schwerste Stunde. Und er sagt, hey, bitte betet für mich mit. Das, was vor mir liegt, wird schwierig, betet. Und sie sind eingeschlafen. Und Jesus weckt sie auf und er sagt, hey, es ist so wichtig, dass wir wachsam sind. Wir sind erschöpft. Ja, unser Körper ist oft nicht willig, aber wir sollen wachsam sein. Nicht durch Willenskraft. Auch nicht durch super Regeln, die nicht unbedingt verkehrt sind, aber auch nicht durch Scheuklappen, die uns immer so geradewegs durchs Leben gehen lassen, sondern Jesus sagt, seid wachsam durch Gebet. Und Gebet ist oft sowas, was wir einfach irgendwie tun. Und Jesus zeigt uns hier, Gebet, ein wachsames Gebet, das macht den Unterschied. Deine Beziehung zu Jesus gibt dir die Chance und macht dich stark in der Versuchung. Ja, Gott, das fällt uns manchmal schwer, Gott könnte uns das alles ersparen. Er ist in der Lage, Gott ist allmächtig. Aber er ist der Überzeugung, dass Bewährungsproben für dich und mich wichtig sind, damit wir wachsen. Weil er sich wünscht, dass dein Leben und mein Leben stark ist. Er möchte nicht, dass dein Leben einfach ist. Weil das Leben, lesen wir auch in diesem Vers, das Leben ist nicht einfach. Aber du und ich, wir können ohne Angst in Versuchungen, in unterschiedliche Situationen, die wir gerade spüren, die vor uns liegen, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, entgegenblicken, weil wir wissen, dass Gott da ist und dass er an unserer Seite ist. Und deswegen können wir dieses Gebet, das so dramatisch und so schwierig ist, aber voller Hoffnung beten. Er ist da und er steht zu uns. Also wie können wir das jetzt praktisch umsetzen? Wenn wir in solche Situationen sind, wenn wir darin stecken, wie können wir so beten? Es reicht nicht einfach nur zu beten, Vater, führe uns nicht in Versuchung. Wisst ihr, manchmal benutzen wir Gottes Wort wie so eine magische Formel, wie so ein Zauberspruch. Aber wenn wir beten, bedeutet das, dass wir uns vertrauensvoll unserem Vater widmen. Also Gebet hat viel mehr mit unserer Haltung, das war ja auch die erste Predigt oder die zweite, mit unserer Herzenshaltung zu tun, als mit nur den Worten, die wir sagen. Ich möchte nochmal 1. Korinther 10 aufgreifen. Ich lese ihn auch nochmal vor. Da sagt Paulus, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Wir wissen, der Korintherbrief ist ein Problembrief. Und als Paulus diese Worte schrieb, hat er natürlich einen speziellen Hintergrund, warum er so schreibt. Die Korinther lebten in einer falschen Selbstsicherheit. Sie dachten, wir haben den Heiligen Geist, der ist hier ständig am Werk, ich kriege hier ständig Eindrücke und Gott ist voll am Start. Was soll mir was anhaben? Ich muss mir keine Sorgen vor Gefahren oder irgendwas machen. Gott wird mich schon beschützen. Und ich erinnere mich, wie ein Jugendlicher damals zu seine Mama überredet hat, in die Disco zu gehen. In eine spezielle Disco. Und die Mutter hat gesagt, hey, das ist kein einfaches Fleckchen und so. Was ist, wenn dir was passiert? Hat sie ihn probiert, so ein bisschen in die Reflexion zu bringen. Und er sagte so, ach Mami, Gott ist doch bei mir. Ist nicht ganz falsch, aber ist auch nicht ganz die Wahrheit. Jesus sagt, hey, wir sollen uns bewusst machen, was wir uns aussetzen. Wir müssen wachsam sein und uns nicht jeder Gefahr aussetzen und dann denken, ja, Gott macht das schon alles. Wir sollen wachsam sein, wir sollen beten. Und wisst ihr, als Negativbeispiel, wie fast immer, bringt Paulus den Korinthern das Volk Israel als Beispiel. Ihr wisst, das Volk, das durch ein rotes Meer gegangen ist, das geteilt wurde, das Freiheit erlebt hat, 10 Plagen miterlebt hat, Gott sie kräftig, mächtig befreit hat. Und als sie in dieser Freiheit waren, entschieden sie sich immer für Wege, die von Gott wegführten. Immer. Der Weg gefiel ihnen nicht und auch wie sie den Weg zu gehen hatten, gefiel ihnen nicht. Obwohl Gott vom Himmel Brot regnen ließ, meckerten sie. Obwohl ihnen Gott Leitern an die Seite gestellt hat, meckerten sie. Sie rebellierten sogar gegen sie, sagten, das sind schlechte Leiter, Gott, die du uns gegeben hast. Und als mal ihr Leiter 40 Tage weg war, Gott mal nichts gesagt hat, was machen sie? Sie ließen sich verlocken, sie ließen sich reizen in eine Party, wo sie so ein komisches goldenes Kalb gegossen haben und das angebetet haben als Gottesersatz. Und immer, wenn wir das lesen, ich glaube, du fühlst das genauso wie ich, denke, wie kann man so blöd sein? Wie kann man so blöd sein, seine Hoffnung auf so ein blödes, goldenes, blödes Ding zu setzen? Und doch erleben wir dieselben Situationen. Sie sehen anders aus, aber all das, was das Volk Israel erlebt hat und auch das, was Jesus erlebt hat, das erleben wir. In gleicher Sache, aber in einer unterschiedlichen Form. Wir sind herausgefordert, dass wir vom Gott weggezogen werden, zu etwas hingezogen werden oder dass unser Leben, Gottes Wort darin, so verdreht wird, dass wir schlechte Entscheidungen ziehen, uns verlocken lassen zum Bösen. Und Paulus sagt ihnen dann, hey ihr Lieben, mach es anders. Hey du, mach es besser, weil du es besser kannst. Weil du den in dir hast, der die Kraft hat, das zu überwinden. Wisst ihr, wenn wir beten, und das ist so wichtig, jetzt geht es um die Herzenshaltung. Und darin können wir auch in diesem Gebet unser Herz prüfen. Wenn wir beten, Herr, führe uns nicht in Versuchung, zu wem betest du dann? Wir beten zu jemandem, der Versuchungen kennt. Nicht nur, weil er allwissend ist, sondern weil er all die Versuchungen, die du und ich erleben, wo du manchmal das Gefühl hast, kein anderer Mensch erlebt das, was du erlebst. Jesus hat es erlebt. Und er hat sogar durchlebt. Er ist da durchgegangen. Hebräer sagt, darin ist er uns allen ein Bruder geworden. Weil er auch all das erlebt hat. Er ist da durchgegangen, aber ohne Sünde. Jesus hat sich darin bewährt. Er war siegreich. Er kann es. Und wenn wir beten, dann beten wir zu ihm, der kann, der überwunden hat und der in uns lebt durch seinen Heiligen Geist und uns die Kraft dazu gibt, uns darin zu bewähren. Wenn er auf dein Leben schaut und du denkst, Gott, nimm diese Situation von mir weg, dann sagt er, hey, du bist hier, ich bin hier und ich werde dich da durchführen. Ich habe das nicht zugelassen, damit du scheiterst, damit es dir schlecht geht, sondern dass dein Leben stark wird. Und ihr Lieben, es ist manchmal leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht, wo du gerade vielleicht drin steckst. Und das fühlt sich alles andere an, als ob Gott gerade die Kontrolle hat, sondern es fühlt sich vielleicht für dich an, als wenn du keinen Boden mehr unter den Füßen spürst. Aber Paulus sagt, Gott gibt dir keine Situation, er lässt nichts in deinem Leben zu, die dich überfordern kann. Das sagt die Bibel. Das fühlt sich nicht so an, aber das sagt die Bibel. Uns persönlich mag deine, oder dich persönlich mag deine Situation gerade überfordern, aber nicht Gott. Und er sagt dir zu, in all dem an deiner Seite zu sein. Und wenn du betest, hey, dann kannst du verbeten in dem Vertrauen, dass er dir wirklich raushilft. Wisst ihr, Gott hat viel mehr Interesse daran, dass du dich in dieser Situation, die du erlebst, die vor dir liegt, dass du dich bewährst, an Glauben wachst, als stärkst, als du selbst. Wisst ihr, wir neigen so leicht dazu, zu all diesen Alternativen zu gehen, weil sie sich einfacher anfühlen. Ja, vielleicht sind sie nicht der A-Plan, aber ich brauche das gerade. Das fühlt sich gerade richtig an. So neigen wir so stark dazu, aber Jesus weiß, wo uns diese Alternativen hinführen. Sie führen dich nicht in einen B-guten Plan, sondern sie führen dich am Ende immer in Unfreiheit. Und deswegen sagt Jesus, ist dieses Gebet so wichtig, weil irgendwann fordert die Sünde ihren Preis. Und der Preis der Sünde ist Tod. Und Sünde bedeutet Zielverfehlung. Es hält uns davon ab, was Gott für dich und mich bereitet, nämlich in Christus Freiheit zu erleben, zu erfahren, was er für unser Leben hat und darin bewirken möchte. Die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen. Jesus sagt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn er sagt, erlöse uns von dem Bösen, dann erinnert uns daran, dass es jemanden gibt, der zerstören will. Es gibt jemanden, der zerstören will. Wir müssen nicht in aller Ecke, jeder Ecke den Teufel sehen. Wir haben gehört, wir sind manchmal viel mehr dafür verantwortlich als der Teufel. Aber es gibt jemanden, der daran interessiert ist, dein Leben zu zerstören. Und die Bibel sagt, er ist der Meister der Tarnung, er ist der Meister der Täuschung. Und er hat eine Menge Einfluss. Und Jesus sagt, bete, bete wachsam, weil er dich vor dieser Macht befreien möchte. Wenn wir eins in der Bibel lesen, lernen können, dann, dass alle Alternativen zu Gott uns am Ende unfrei machen. Sie werden am Ende, so gut sie sich vielleicht auch in dem Moment anfühlen, werden uns schwächen, werden uns zerstören. Und ihr Lieben, die Welt ist voll davon. Aber Jesus sagt, du hast Gebet. Du hast eine Kraft und eine Möglichkeit, ganz anders damit umzugehen. Du sollst in deinem Leben Bewahrung erfahren. Du sollst in deinem Leben Stärkung erfahren. Und deswegen lädt uns Jesus ein, so zu beten. Bete nicht nur, dass dein Leben schöner wird, dass dein Leben gut ist, dass es funktioniert. Das bete ich auch und das ist alles verkehrt. Aber habt auch diese Realität im Auge. Diese Realität, die, dass alles nicht so einfach ist, wie es aussieht. Hab sie im Auge und bete, weil Jesus ein höheres Ziel für dich hat. Sondern, dass du Freiheit erlebst. Freiheit, wie sie nur in Christus ist. Nicht Freiheit von Umständen, sondern Freiheit in ihm. Und so lädt er dich ein. Nutze dieses Gebet als ein tägliches Gebet. Und es wird dein Leben verändern. Wenn wir uns im Herzen in diesem Gebet ihm öffnen, unserem Vater, der uns liebt, und wir sagen, Herr, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir dürfen voll Hoffnung dieses Gebet beten, weil Gott der Gott der Hoffnung ist. Weil er es gut mit dir meint. Aber das Leben nicht so schön ist, wie wir uns das manchmal gerne wünschen würden. Aber du hast Gebet und deswegen, ich möchte dich einladen, lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt noch ein Lied zusammen singen. Nimm gerne für dich Gebet in Anspruch. Manchmal fällt uns das schwer, in dem, was wir erleben, uns Gott hinzugeben. Und an der Seite werden Menschen für dich bereitstehen, die gerne für dich beten, die dir zuhören, das mit dir vor Gott bringen. Aber ich möchte auch noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns das Gebet gegeben hast. Und du hast uns das Gebet nicht gegeben, weil alles super ist, sondern weil du weißt, wie dieses Leben in dieser Welt funktioniert. Ich danke dir, Jesus, dass du uns ein Vorbild warst. Du bist diesen Weg selbst gegangen. Du weißt, wie es sich anfühlt, versucht und herausgefordert zu werden. Das gehört zum Leben dazu. Selbst du wurdest davor nicht verschont. Aber wir danken dir, Herr, dass du siegreich warst, dass du ohne Sünde warst und dass du einen Weg kennst, wie unser Leben nicht in Zorn, nicht in Hass, nicht in Bitterkeit, auch nicht in nur Vergnügen oder Spaß irgendwelchen Alternativen landet, sondern dein Weg geht, Herr. Und ich danke dir, dass du uns kennst, unsere schwachen Punkte, unsere Situation, Herr. Wir wollen sie dir anbefehlen, Herr. Wir wollen dich bitten, komm hinein. Herr, hilf. Hilf uns in all den Situationen, wo wir versucht sind, Herr, nicht deinen Weg zu gehen, sondern Alternativen gehen wollen, Herr. Danke, dass du uns begleitest. Danke, dass du auch vergibst, wo wir immer wieder fallen. Aber richte uns aus. Lass uns verstehen, dass dieses Gebet wirkliche Kraft hat, unser Leben verändern kann, weil du es bist, zu dem wir sprechen. Amen.